Lass uns mal Philipper Kapitel 2 aufschlagen, bevor wir dann beten. Wir sind ja in einer Predigtreihe, die den Titel trägt Glaube, wie die Schrift sagt. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir den Zugang zum Vater haben. Das war ein vierfacher Zugang. Ich ermutige euch, das nochmal anzuschauen oder anzuhören, wenn ihr nicht dabei wart. Weil das ist sehr, sehr wichtig, was da besprochen wurde. Und darauf können wir heute aber nicht mehr eingehen. Dieser Zugang war Zugang durch Christus, Zugang durch den Geist im Glauben und in Hingabe. Und heute machen wir weiter. Da sprechen wir nicht mehr über den Zugang, sondern was tatsächlich passiert, wenn wir beim Vater sind und was das für uns bedeutet. Ich lese mal aus Kapitel 2, hier in Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Elberfelder sagt, Trost der Liebe. Herr, wir danken dir, dass in deiner Gemeinde Zuspruch der Liebe da ist. Und Herr, wir bitten dich heute um einen ganz neuen Zuspruch der Liebe. Für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass das, was dein Wort sagt über deine Rolle und über deinen Namen als Vater, dass das heute ganz neu in unsere Herzen trifft. Und wir nicht unberührt bleiben, sondern dass da ein Zuspruch der Liebe stattfindet unter uns. Herr, wir brauchen das. Wir können nicht sagen, ach, das ist ja für die Glaubensschwachen, für die Seelsorgefälle. Nein, wir brauchen das alle. Jeder von uns, wir sind so darauf angewiesen. Und wenn wir denken, wir brauchen das nicht, dann sind wir eigentlich der Seelsorgefall. So, Herr, bitte ich dich, dass du uns heute Zuspruch der Liebe gibst, dass du uns heute die Herzensaugen auftust, wie herrlich das ist, dass wir einen Gott haben, der sich als Vater vorstellt. Amen. Wer legt die denn hier hin? In grüner? Nein. Eine ganz neue Welt. Halleluja. In Epheser Kapitel 1, Vers 5. Wir werden heute sehr, sehr viele Bibelstellen, also werde ich zumindest nennen. Wir werden nicht jede aufschlagen. Das ist eine von denen, die ihr nicht unbedingt aufschlagen müsst. Aber wir werden dann später noch dem Kapitel kommen, Epheser Kapitel 1. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 5 heißt es, dass wir in Christus vorherbestimmt sind zur Sohnschaft für Gott. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Thomas lächelt jetzt innerlich, weil ich ja kein überzeugter Calvinist bin. Und ich aber auch schon immer über Vorherbestimmung immer mal wieder gesprochen habe und aber nie dachte, dass das Calvinismus ist, aber jetzt ist es wahrscheinlich Calvinismus, keine Ahnung. Wir sind vorherbestimmt worden, an anderer Stelle heißt es vor Grundlegung der Welt, dass wir Kinder Gottes sind. Und du kannst in Sohnschaft ohne Probleme auch Tochterschaft mit integrieren. Das ist im kulturellen, historischen Kontext ohne Probleme möglich. Wenn ich jetzt die nächste Stunde sehr viel von Sohnschaft spreche oder von Sohn Gottes sein, dann fühlt euch nicht ausgegrenzt, ihr lieben Frauen. Packt da einfach Tochter mit rein und dann fühlt ihr euch mit eingeschlossen. Halleluja. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott hat uns nicht in allererster Linie vorherbestimmt zum Soldatentum für Christus. Ja, wir marschieren für Christus und kämpfen gegen den Teufel. Obwohl er uns dazu auch vorherbestimmt hat. Aber Paulus bringt es auf einen Punkt und er sagt, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Für ihn selbst, heißt es da. Gott wollte Kinder haben. Gott wollte Kinder haben. Halleluja. Wir sind, und das bedeutet für uns, dass wir vorherbestimmt sind, Gott als Vater zu kennen. Nicht nur theoretisch irgendwie das gelesen zu haben und sagen, ja, stimmt, hake ich so ab. Steht in meiner geistlichen Geburtsurkunde, dass Gott ist mein Vater. Nein, ihn kennen als Vater. Leider ist es so, dass manche Christen so leben, wie als ob ihr Vater abgehauen wäre. Ich weiß, das ist so, Gott ist mein Erzeuger, der hat mich geistlich gezeugt, aber jetzt, der ist irgendwann abgehauen, mit dem habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Sie kennen ihn nicht. Das sind menschliche Väter, so verhalten sich menschliche Väter, aber nicht Gott, der Vater, der vollkommene Vater. Bei unserer Arbeit am Mamai-Dietrich-Platz, fast jeder, den wir treffen, hat eine Vaterwunde. 99% der Leute. Ich kam völlig verstört am Freitag nach dem Gebetstreffen wieder, wir waren noch bis 10:30 dort, und ich war so tief und also so tief betrübt und voller Trauer, und ich war richtig neben der Spur. Ich habe dann gesagt, oh Schatz, ich gehe jetzt aufs Klo, guck mir noch ein paar YouTube-Videos an, weil das so mein Weg ist irgendwie, ich will da nicht mehr dran denken. Und Gott hat nur gesagt, du Schatz, gib's doch an Jesus ab. Und ich so, ja. Und es hat dann erst gedauert bis Samstagmorgen, bis ich das dann gemacht habe. Aber in mir war so eine tiefe Trauer, als ich diese zwei betrunkenen Männer gesehen habe. Und einer von denen hatte bis 10:30 nachts seine 8-jährige Tochter mit auf der Straße. Die wohnt sonst in irgendeinem Kinderheim. Und weil sie am Montag Geburtstag hat, hat sie das Wochenende bei ihrem Vater verbracht. Und als ich das gesehen habe, wusste ich, warum die im Kinderheim wohnt. Und wir haben vielleicht nicht so eine krasse Story mit unseren natürlichen Eltern, aber jeder von uns hat eine. Und jeder von uns braucht es, dass wir zu Gott, dem Vater, zurückkehren. Er ist schon die ganze Zeit da. Er ist ja nicht weg. Es heißt in Lukas Kapitel 15, als er ihn kommen sah, rannte er ihm entgegen, den verlorenen Sohn. Der stand schon da. Der hat schon gewartet. Merkst du, wie die Atmosphäre sich verdichtet und kommt gleich so Blitze, so dicht ist das hier. Halleluja. Die Hauptbibelstelle heute ist Johannes Kapitel 17, Vers 26. Das schreibe ich mal hier oben hin, damit wir das nicht vergessen. Johannes 17, Vers 26 ist zentral für die heutige Bibelstelle und sollte hoffentlich auch zentral für unser geistliches Leben sein. Ich ermutige euch, diese Bibelstelle, also besonders mit dem Gebet, sich natürlich zu beschäftigen. Und diese Bibelstelle kann man aber wirklich guten Herzens empfehlen zum Auswendiglernen. Da heißt es, ich habe ihnen, das ist der letzte Vers dieses Gebetes, des hohen priesterlichen Gebetes von Jesus. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, du merkst schon, allein der Satzbau fordert uns heraus, da nicht einfach nochmal schnell drüber zu lesen, sondern ein bisschen tiefer zu gehen, langsam zu werden, die Geschwindigkeit runterzufahren. Der Name Gottes, hat man letzte Woche schon besprochen, ist Vater. Das ist Punkt 1. Warte, ich mach das so. Ich mache wieder eine Übersicht mit einzelnen Punkten und diese Nummern könnt ihr euch dann wieder unten hinschreiben, um eure Notizen zu machen. Aber ich würde euch jetzt nicht empfehlen, dann hier gleich Notizen zu machen, weil dann wird es durcheinander. Kommt natürlich darauf an, was du für ein Typ bist, aber das ist meine Empfehlung. Der Name Gottes ist Vater. Die Stellen im Alten Testament, in denen Gott als Vater bezeichnet wird, kann man fast an einer Hand abzählen. Sind vielleicht 6 oder 7 Stück. Aber wenn du das Neue Testament aufschlägst, wenn du einfach mal bei Bibelserver, kann man ja einstellen, Neues Testament und dann Vater eingibst, findest du Hunderte von Stellen, in denen Gott als Vater bezeichnet wird. So, wenn Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, dann spricht er vom Vater. Für Jesus hat Gott nur einen Namen, Vater. Amen. So, und jetzt heißt es, das war Punkt 1, der Name Gottes ist Vater. Und jetzt heißt es von ihm, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast. Dieser Vater liebt Jesus. So, den malen wir uns jetzt mal hier unten hin. Ich bin ja berühmt, berüchtigt hier für meine tollen Zeichnungen. Da ist er, Heiligenschein. Bei mir kommen die unten aus der Hüfte, die Arme. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er hat die Beziehung zum Vater. Als einziger Mensch nach dem Sündenfall war er der Erste, der eine intime, eine ganz enge Beziehung zum Vater hat. Wenn wir mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 11, Vers 27, da beschreibt er das so ein bisschen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Da sind wir wieder beim Offenbaren, beim Verkünden. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und niemand kennt den Sohn als nur den Vater. Und dieser Begriff Erkennen, wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, ist ja nicht ein, ach, wer ist es nochmal genau, ach, jetzt habe ich ihn erkannt. Nee, das ist nicht gemeint, sondern das ist die tiefste Ebene, die zwei Personen, auf der zwei Personen eine Beziehung haben können. Das ist Erkennen. Wenn es davon spricht, dass wir Erkenntnis Gottes haben, dann bedeutet es, wir kennen Gott aus Erfahrung. Wir kennen die Person. Ich kann alle möglichen Bücher über Angela Merkel lesen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die kenne. Kennen tue ich die erst, wenn ich mich mal wieder hingesetzt habe, wir einen Kaffee getrunken haben, ein Stück spazieren waren oder sowas. Dann lerne ich eine Person kennen. Deswegen heißt es auch, Abraham erkannte Sarah. Das war nicht, weil er so einen grauen Star hatte und dann genau hingucken musste, sondern weil sie miteinander geschlafen haben. Die engste und intimste Beziehung, die Menschen miteinander haben können. So, und Jesus sagt, niemand kennt den Vater. Niemand. Außer ich. Und niemand kennt mich. Niemand weiß wirklich, wer ich bin. Außer der Vater. Halleluja. Johannes Kapitel 8, Vers 29. Da sehen wir etwas von dem, jetzt muss ich erstmal nachgucken, was da steht, nicht, dass ich hier wieder was Falsches erzähle. Da heißt es, und der, welcher mich gesandt hat, der Vater, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Das heißt, Jesus hatte, das ist leider jetzt nicht unser zentraler Bibelvers, aber wir können so viel daraus ziehen. Er sagt, ich bin gesandt vom Vater, der Vater ist mit mir, ich tue, was ihm gefällt. Er war sich bewusst, der Vater, dem gefällt es, was ich tue. Und Jesus wusste das schon immer. Seitdem er sich bewusst war, ich bin Sohn Gottes, wusste er, der Vater hat Wohlgefallen an mir. Aber auch er musste es hören. Als er aus dem Taufwasser kam, kam eine Stimme aus dem Himmel und sagte, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Halleluja. Was für ein Gegensatz Ja, Jesus steht im krassen, konträren Gegensatz zu, wie heißt er, zu Esau, der gezittert und gebebt hat und gesagt hat, segne doch auch mich, mein Vater. Ist kein Segen für mich übrig. Und so musste Esau sich auf sich selbst verlassen. Und er war erfolgreich, aber in ihm drin hat etwas gefehlt. Wir brauchen es, da kommen wir später hin, aber wir brauchen, dass es der Vater uns erkennt. Jesus ist der Sohn Gottes. Er war sich der Liebe, der Annahme und des Wohlgefallens des Vaters bewusst, ständig, andauernd. Johannes Kapitel 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Er wusste, der Vater liebt mich. Der Vater liebt mich. Wenn du jetzt schon anfängst, innerlich zu widerstreben und sagst, ach, das ist ja, wie ich vorhin schon im Gebet irgendwie das aufs Herz bekommen hatte, wenn du sagst, ach, das ist für die geistlich, für die Schwachen im Glauben und ich erobere die Welt für Jesus. Wenn du so, also zumindest so eine Tendenz in dir drin hast, dann glaub mir, du brauchst es ganz besonders. Du brauchst es ganz besonders. Wie viele Jahre habe ich solche Predigten und solche Prediger, die sowas erzählen, verachtet? Pah, was wollen die mir erzählen? Babykram. Weiß doch, dass der Vater mich liebt. Dum, dum, dum. Aber eigentlich war ich derjenige, der das am meisten gebraucht hat. Aber diese Vorhaut um unser Herz, diese fette Fleischschicht, die uns unempfindsam macht und die uns kalt sein lässt und auf Abstand bringt, die muss erstmal zerschnitten werden. Das ist auch ein schönes Gebet. Gott im Himmel, lieber Gott, beschneide mich an meinem Herzen. Also wenn ich an eurer Stelle wäre, ich würde das jetzt aufschreiben. Aber ihr müsst es nicht machen. Ist okay. Halleluja. So, und jetzt sagt Jesus in Johannes Kapitel 17, Vers 26, dass, und nicht nur dort, an vielen anderen Stellen, dass wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Dass Christus in uns wohnt. Amen. Es gibt diverse Sekten, die das leugnen. Auch welche, die im charismatischen Lager stark unterwegs sind. Aber zu denen gehören wir nicht. Halleluja. Ja, das bin ich. Und meine Arme kommen aus der Hüfte. Christus wohnt in mir. Was bedeutet das? Jetzt habe ich nämlich was vergessen, aber ist nicht so schlimm, weil es keine Nummer hat. Der Vater... liebt seinen Sohn Jesus und gibt ihm als Vater alles das, was er braucht. Ich habe das jetzt mal hier mit so einem Herzchen. Ich habe da vorhin noch so ein Kartoffelherz entdeckt. War das gestern irgendwie Thema bei dem Seminar? Nee, okay. Also, ich weiß nicht, warum da so ein Kartoffel dort liegt. Okay. Gott sendet seine Liebe zu seinem Sohn. Weil ich jetzt auf Jesus vertraue, und Jesus sagt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, wohnt Gott selbst in eurer Mitte, wohnt in euch. Geht die Liebe, die Annahme, alles, was wir dann gleich noch besprechen, die auf Jesus gerichtet ist, zu uns. Wir kriegen die volle Breitseite ab, weil wir eins mit dem Sohn sind. Es gibt eine Lehre, die verdreht das ein bisschen und dadurch... Die Sache ist, wir in uns selbst kriegen das nicht. Christus hat das Wohlgefallen des Vaters. Christus hat die Annahme, die Liebe. Christus hat den Zuspruch. Aber weil wir in ihm sind und weil er in uns ist, bekommen wir das ab. Du wirst in deinem Leben, mit deinem ganzen Lebenswandel nie an den Punkt kommen, dass Gott sagt, du hast mein Wohlgefallen. Alles, was du machst, ist super. Da wirst du nie hinkommen. Deswegen brauchen wir Christus, den Retter. Wir sind in ihm. Und all das, was eigentlich zu Christus kommt, auf einmal kriegen wir den ganzen Segen ab. Halleluja. Nicht ich. Er ist es. Habe ich mal ein schönes Gedicht drüber geschrieben. Ich schreibe Gedichte, ja. Halleluja. Kann ich euch, lese euch jetzt nicht vor. Christus ist derjenige, der die Liebe des Vaters abbekommt. Und weil er in uns lebt, kommen wir in den Segen hinein. Johannes Kapitel 14, Vers 23. Ein paar Seiten weiterblättern. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Jetzt habe ich den Vers verloren. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm machen. Halleluja. Das ist eine der zentralen Verheißungen des Glaubens an Jesus Christus, dass Gott selbst in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Wir werden kommen, sagt Jesus, und wir werden Wohnung in ihm machen. Paulus sagt, das ist das große Geheimnis, Kolosser Kapitel 1, was von Zeiten her verborgen war, jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das Herrliche an Pfingsten. Nicht, dass wir heilen können oder über Dämonen gebieten können. Das konnten die Jünger alle schon vorher. Sondern, dass Gott selbst kommt und in uns wohnt. Und das verändert alles. Wusstest du, dass der Geist des Herrn auf Saul kam, als Saul schon unter dem Fluch war? Der kam einfach nur in die Stadt, nach Rama, ja, der Brotaufstrich. Er kam einfach nur nach Rama und dann, ich muss dann immer an die Butter denken. Er kam nach Rama und da waren die Propheten und die prophezeiten und die sangen und das ging wahrscheinlich ziemlich wild zu. Und auf einmal kommt der Geist des Herrn auf Saul und er fängt an, mit denen zu prophezeien, so ekstatisch, so wild, dass er sich die Kleider vom Leib reißt und dann mehr als ein, zwei Tage oder so nackt auf dem Fußboden liegt und sich nicht bewegen kann. So, das gibt doch einen ziemlich krassen Rahmen, was alles möglich ist in Gemeinde. Halleluja. Da kann ich auch verstehen, dass manche die Decken dann immer so im Hintergrund gelagert haben. Also für den Fall bräuchten wir dann auch, da hinten liegt eine Decke. Der Geist des Herrn kam einfach so über ihn, aber er hat nicht Wohnung genommen in ihm. Er hat sein Herz nicht verändert. Das war die Verheißung, die Saul ganz am Anfang nämlich bekommen hatte. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst ein anderer Mann werden. So, Gaben ist nicht das Essentielle zu Pfingsten, sondern dass Gott selbst in seiner Person in uns wohnt. Halleluja. Das ist das, was Jesus meint. Wartet in Jerusalem, bis ihr begleitet werdet mit Kraft aus der Höhe und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht Zeugnis geben, sondern Zeugen sein. Gut, aber das ist heute nicht das Thema. Zum Glück haben wir so früh angefangen. Halleluja. Durch die Einswerdung mit Christus können wir eine Vater-Sohn- bzw. Vater-Tochter-Beziehung zu Gott haben. Das bedeutet, wir erleben Gott als Vater. Nochmal, Gott ist nicht so ein Vater, der uns im Geist zeugt, dann sind wir wiedergeboren und dann bumm, ist er über alle Berge und wir haben keine Beziehung mehr zu ihm. Sondern er ist da und er möchte, dass du eine Beziehung zu Gott hast als Vater. Das hat übrigens nichts damit zu tun, wie ich Gott anspreche. Ja, manche Christen sagen ja, oh gut, in meinem Geist ruft ja aber Vater, dann nenne ich den jetzt halt immer so. So, das heißt nicht, dass du Gott als Vater kennst, nur weil die, weil du die äußeren Formalien irgendwie erfüllst oder das alles theologisch korrekt ausdrückst. Das ist nicht gemeint. Es bedeutet, dass du eine Beziehung zu Gott hast als Vater. Das heißt, alles das, was du von deinem natürlichen Vater, also das ist ja nur ein Abglanz, ein Abbild, ein verschwommener Schatten, was du von deinem natürlichen Vater erwartest, bekommst du von deinem Göttlichen. Alles, was du kriegen solltest von deinem Vater, bekommst du von deinem Göttlichen. Die meisten von uns haben von ihren Vätern nicht das bekommen, was sie eigentlich hätten bekommen sollen. Und das, was wir machen als eine Selbstschutzreaktion der Seele, ist zu sagen, also entweder ich habe das nicht verdient oder ich muss das gar nicht kriegen von meinem Vater. Das heißt, wenn du dieser Lüge glaubst, dass du einen Mangel hast, dass da etwas, dass dir da Leid zugefügt wurde, viele von uns brauchen viele Jahre, um da dahinter zu kommen. Mir wurde Leid zugefügt. Ich wurde missbraucht. Da ist etwas mit mir gemacht worden, beziehungsweise nicht gemacht worden, was nicht in Ordnung war und was anders hätte sein sollen. Und das bringt einen Riesenschmerz mit. Aber wir brauchen diesen Schmerz, um zur Wahrheit zu kommen. Weil dann erst können wir zum Vater kommen und sagen, Vater, ich brauche es von dir. Wenn du das leugnest und sagst, ach, das ist alles Quatsch und das muss ja gar nicht so sein und das ist ja gar nicht so, und dann wirst du nie zu Gott, dem Vater, gehen, um deinen Mangel gestillt zu bekommen. Deshalb ist Wahrheit so wichtig. Deswegen reitet Jesus so auf der Wahrheit rum. Und wir als Christen, Halleluja. Nicht, weil wir wollen, dass das jeder so unserem Schema F entspricht und wir alle in verschiedene Kisten packen können. Nein, sondern weil die Leute frei werden sollen. Jesus sagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. So, das allererste, jetzt geht's los. Schneidet euch an. Ich habe jetzt schon viel drüber gesprochen. Ich nehme mal den Grün. Weil das alles so schön herrlich positiv ist. Viertens. Ja, ach so, jetzt habe ich hier drittens vergessen. Wir sind drittens. Ne? Und das allererste, was Gott uns sendet, ist Liebe. Liebe ist das große Thema im Neuen Testament. Ich habe das ignoriert für Jahre. Und als ich dann begriffen habe, Gott möchte, dass ich liebe, war das für mich wie eine neue Bekehrung. Liebe ist zentral im Neuen Testament und es ist so wichtig, dass wir uns mit Liebe auseinandersetzen. Und wenn wir einen Glaubensentwurf haben, ein dogmatisches Gestell, in dem Liebe nicht vorkommt, du kannst es in die Tonne kloppen. Du kannst es wegschmeißen. Es bringt dir nichts. Ich war früher verrückt nach bestimmten Predigten von bestimmten Predigern aus bestimmten Gemeinden. Und als ich dann auf diesen Trichter kam, habe ich dann mal in die Suchmaschine da, ist ja meist so modern aufgebaut, Liebe eingegeben. Und wenn da, und das durchsucht dann alle Titel, alle Beschreibungen von Predigten, und dann kam da nur der Unterschied zwischen, oder was ist falsche Liebe und was ist Liebe zur Wahrheit. Und ich habe verstanden, die haben echt ein Problem. Die haben echt ein Problem, die Leute. Paulus sagt, wenn ich in Engelszungen rede, wenn ich allen Glauben hätte, dass ich alle Wunderwerke tun könnte. Stellt euch mal vor, wir treffen uns zur Taufe im August an der Elbe und ich als Prediger zur Taufe komme über die Elbe gelaufen und sage, hey Leute, das war kürzer. Wenn ich allen Glauben Wenn ich allen Glauben hätte, Wunderwerke tun könnte, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und wenn ich Hingabe hätte, dass ich meinen ganzen Leib gebe, dass er verbrannt wird und dass ich all meine Habe zur Speisung der Armen gebe, aber deine Liebe habe, dann bin ich nichts. Dann wirst du beim Endgericht wie die Feder bei Forrest Gump wegfliegen. Keine Substanz, nichts Echtes, nichts, was irgendwie von Gott drin war. Und Jesus wird zu dir sagen, ich habe dich nie gekannt, weil du den Willen des Vaters nicht getan hast. Und der Wille des Vaters, das macht die Bibel so klar, ist Liebe. Der Apostel Johannes spricht es in seinem Brief und sagt, ein Gebot habe ich euch gegeben. Es ist das alte Gebot und es ist das neue Gebot, Halleluja, dass ihr einander liebt. Wir müssen auch eine Predigtreihe machen. Aber das wollte ich ja eigentlich heute gar nicht alles sagen. Gott sendet uns seine Liebe. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie willst du lieben, wenn du gar nicht die Liebe des Vaters empfangen hast, wenn du gar nicht weißt, ich bin geliebt, dass da ein himmlischer Vater ist, der sagt, ich liebe dich. Und meine Liebe zu dir kann nichts erschüttern. Hohelied Kapitel 8. Ströme schwemmen sie nicht fort, große Wasser löschen die Liebe nicht aus. Das ist die göttliche Liebe. Nichts kann mich daran hindern, dich zu lieben. So, wenn du jetzt dahergehst, dann wirst du das Gebot der Liebe nur als ein Gebot hören. Nur als eine weitere Regel, die du jetzt machen musst, mit Zähne knirschend und den Hintern zusammenkneifen, um dich irgendwie durchzuboxen. Aber das ist nicht das, was Gott meint. Gott, die Liebe ist eine Person und sie kommt in unser Herz und fließt nach draußen. Die Liebe sucht nicht das ihre, sie ist immer dabei, woanders hinzugehen. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, wo alle lieben. Kannst du dir vorstellen, dass du da am Sonntagmorgen im Bett liegst? Oh, muss ich heute zur Gemeinde gehen oder nicht? Kannst du dir vorstellen, dass die Welt denkt, was sind das für komische Leute? Mit denen will ich nichts zu tun haben. Die meckern an meinen Tattoos rum, an meinem Kleidungsstil, an meinen sonst was. Nee. Und wenn du die guckst, wenn du die anschaust, die in der Kirchengeschichte das meiste bewirkt haben, die größte Frucht hatten, das waren diejenigen, die geliebt haben. Die geliebt haben. Aber das konnten sie nur, weil sie Gott den Vater erkannt haben, der sie liebt. Wir lesen nochmal Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Halleluja. Wir brauchen es, das zu hören. Denn wir haben ein großes Bedürfnis in unserer Seele. Du hast ein großes Bedürfnis. Sobald du mit dem Tag deiner Geburt und wahrscheinlich sogar noch vorher, hast du ein großes Bedürfnis. Liebe. Und das kommt, und daran siehst du, dass Kinder von reichen Eltern, die alle möglichen Spielsachen haben und alle möglichen Klimbim und einen Haufen Zeug, seelischer, manchmal zerrütteter sind und kaputter sind, als vielleicht Kinder von Eltern, die materiell sehr wenig hatten, aber dafür ihre Kinder geliebt haben. In einem größeren Maß, als es vielleicht die Reichen getan haben. Jegliche Sünde, die du je in deinem Leben begangen hast und begehen wirst, ist ein Mangel an Liebe. So, wenn du dir heute die Entscheidung triffst, ich möchte in meinem Leben lieben. Wow, du nimmst dem Teufel schon richtig viel Wind aus den Segeln. Und die Versuchungen, die werden auf einmal nur noch halb so klein. Halleluja. So, okay, aber jetzt weg vom Gebot der Liebe, hin zur Liebe des Vaters, Römer 5, Vers 5, können wir zusammen lesen. Und da steht geschrieben, die die Hoffnung aber letztlich zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Da ist ein, was das bedeutet? Was bedeutet das? Gott hat einen Anknüpfungspunkt in deinem Herzen. Als du gläubig geworden bist, sagt der Epheser Kapitel 1, wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, egal wo du jetzt hingehst, ob du hier nach Afrika oder hier nach Alaska gehst, überall ist eine Verbindung da, ist ein Rohr da, durch das die Liebe Gottes hindurchfließt zu dir. Ach, ihr seid so herrlich deutsch. Da ist eine ewige Verbindung zur Liebe vom Thron her. Ja, wir hatten das ja in der Offenbarungslehre, wie Jaspis, wie Sardis sieht er aus. Eine lebendige Flamme der Liebe. Da ist eine ewige Verbindung hin, direkt in dein Herz. Dankeschön. Das heißt, egal wie die Finsternis in deinem Leben aussieht, egal wie die Umstände aussehen, egal was für ein Sturm um dich tobt, was du für einen Verlust erleidest, was auch immer dir zustößt, diese Verbindung ist da. Du bist geliebt. Er liebt dich. Und wir werden dann noch weiter, das ist die große Überschrift, und dann, wir haben 8 Punkte, die da... sechs Punkte sind es insgesamt. Es kommen noch 5 Punkte und das ist nur ein Anfang, nur oberflächlich von dem, was es noch bedeutet. Du sollst seine Liebe spüren und fühlen. Na, das ist ja Schwärmerei. Nee. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und ich bin verheiratet mit meiner Frau und schiebe morgens an den Tisch einen Zettel rüber. Ich liebe dich. Guck sie sonst nicht an, rede nicht mit ihr, verbring auch keine Zeit mit ihr, mach mein Ding, aber sie weiß jetzt, ich liebe sie. So funktioniert eine Beziehung nicht. Ja? Die Ehemänner, die lernen jetzt noch was. Ja? So funktioniert eine Beziehung nicht. Liebe spürt man, Liebe fühlt man. Und Gott möchte, dass du seine Liebe spürst und fühlst. Sag jetzt bitte nicht, ach, ich bin nicht so der emotionale Typ. So weinen, das machen immer die anderen. Aber ich bin eher so der pragmatisch und halte mich an die Fakten. Ja, das ist ein Fakt. Der Vater will dich erkennen. Und er will, dass du seine Liebe spürst, seine Annahme spürst. Und mit dieser Liebe, da kommen wir dann noch hin, kommt Frieden, kommt dein Inneres, es ist okay. Ganz entspannt, es ist okay. Halleluja. Wie viele von uns haben das gebraucht in ihrer Kindheit, wenn sie schlechte Noten nach Hause gebracht haben, wenn Krisen waren, wenn sie Freunde abgewandt haben, dass der Vater sagt, weißt du, es ist okay. Komm mal her, ich hab dich lieb. Du sollst es spüren. Du musst es hören, ansonsten kannst du das Gebot der Liebe nicht erfüllen. Und du wirst dein ganzes Leben lang unbewusst, nicht du sagst, ach, ich gehe jetzt, ja, Hans im Glück, ich gehe jetzt, nicht Hans im Glück, ich gehe jetzt auf meine Reise und ich suche mir einen Ersatz für die Liebe des Vaters. Das wirst du nie sagen, ist klar, das machst du nicht. Du bist ja ein frommer Christ und du weißt ja, was die Bibel sagt, so ein bisschen zumindest, und das macht man ja nicht. Aber unterbewusst in deinem Herzen wird immer eine Sehnsucht sein hin zu dieser Liebe. Und wenn du draußen in der Welt guckst, die haben alle diese Sehnsucht. Und dann probieren sie aus, was die Welt so hergibt. Von Studium, Arbeit, Esoterik, Sport, alles Mögliche grasen sie ab, um irgendwie das Loch in ihrem Herzen zu stopfen und zu füllen. Aber es gibt nur ein was dieses Loch füllen kann. Und das ist eine Begegnung, ein Kennenlernen mit dem Vater. Deshalb, ihr Lieben, wenn wir wenn wir evangelisieren, bitte lass uns doch nicht auf die Straße gehen, so wie, ja, das ist jetzt mein Glaube und ich habe, also du, wenn du dich dafür interessierst, ich kann dir das gerne mal erklären, vielleicht nimmst du mal das Traktat mit. Nein, das ist nicht, wie wir auftreten sollten. So, wir haben die Lösung für dein Problem. Du hast Sünde in deinem Herzen. Du brauchst die Liebe des Vaters. Gott wartet auf dich und er hat einen Weg geschaffen, dass du zu ihm hinkommen kannst. So, und dann kommen die ganzen Probleme hoch, ja. Das, was wir am Freitag gehört haben, war das Erste, was mir der besoffene Vater, ich bin doch kein Sünder, ich habe keine Sünde. Das sagt mir der besoffene, mit Totenzeichen tätowierte Vater, der seine 8-jährige Tochter 22:30 auf dem Amalie-Dietrich-Platz einen Kriminalitätsschwerpunkt hat. Sagt mir, ich habe keine Sünde. Ich sage mal, alles klar. Hab schon gebetet, dass ich die mal alle in einem nüchternen Moment erwische. Wir brauchen das, dass wir das hören, dass wir das spüren. Ich bin geliebt. Halleluja. Mit dieser Liebe kommt fünftens Annahme. Epheser 1, Vers 6. Ja, vorhin hatten wir schon zitiert aus Epheser 1, Vers 5. Jetzt kommt Epheser 1, Vers 6. Da heißt es, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wenn du eine Elberfelder hast, steht da auch begnadigt, aber eine Fußnote. Weil die Fußnote, die helfen uns manchmal, um den eigentlichen Sinn zu erfassen. Da heißt es, wir sind angenehm gemacht worden in Christus. Steht so die Elberfelder, Leute? Habt ihr es? Ja, steht da. Dankeschön. Angenehm gemacht. Stell dir das mal vor, Halleluja. Du in deiner ganzen Sünde, mit dem ganzen Dreck, mit dem ganzen Rotz und diesem ganzen, dieser ganzen Perversion, die du in dir getragen hast und diese ganzen Muster, Gedankenmuster, wo du Gott als Feind angesehen hast, ihn geflucht hast und sein Gegner warst, wirst angenehm gemacht. Weißt du, was angenehm ist? Das will ich nah bei mir haben und möchte viel Zeit damit verbringen, wenn mir etwas angenehm ist. Deswegen sagt man, oder hat man ja früher, heute sagt man das nicht so sehr, wenn man sich kennenlernt, angenehm. So, es ist angenehm, sie kennenzulernen, das ist ein. Und Gott kommt zu dir in Christus und sagt, angenehm, ich bin's, der Vater. Er hat dich angenehm gemacht in dem Geliebten. Du selbst bist nicht angenehm, vergiss es, du bist nicht angenehm. Aber in Christus hat er dich angenehm gemacht in dem Geliebten. Halleluja. Er ist der Geliebte und weil du in ihm bist, auf einmal kommt das ganze Paket auf dich und du wirst auf einmal angenehm gemacht. Gott, der Vater, nimmt dich an in Christus. Er sagt nicht, ja, Moment, also theoretisch, aber mein lieber Neubekehrter, hier hast du jetzt eine Liste, 20 Punkte ganz oben, Taufe, ganz wichtig. Und wenn du das alles erfüllt hast, wenn wir das abgehakt haben, wenn wir das durchgearbeitet haben, dann wirst du so langsam mal angenehm. Nein, das ist das Kreuz. Das Kreuz, das Blut von Christus hat so eine Macht und so eine Kraft, die in Ewigkeit Auswirkung hat. Du wirst in 10 Millionen Jahren von heute immer noch daran denken, dass das Kreuz von Jesus dich befreit hat. Vor dem Thron stehen sie, Offenbarung Kapitel 5, beten den Vater an und auf einmal sieht Johannes, steht er da, hat diese Vision und er sieht da in diesem flammenden Feuermeer des Herzens des Vaters, sieht er auf einmal etwas und sagt, da ist ja ein Lamm, ein geschlachtetes Lamm. Halleluja. In Ewigkeit werden wir nicht aufhören, Jesus anzubeten und zu ehren und sagen, würdig bist du. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich eines Tages, wenn der gesegnete Tag kommt und ich sterbe und ich vor dem Vater stehe, oder natürlich, Jesus kommt vorher wieder und wir sind entrückt, vielleicht vor der Trübsal, vielleicht, ja, okay, egal. Und ich stehe vor dem Vater und ich höre den Engel zu mir sagen, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda. Und dann wird wahr, was geschrieben steht, ganz am Ende des Buches. Er wird wegwischen alle ihre Tränen. Wir schauen auf Jesus und er macht alles wieder gut. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, ja, das Evangelium, das Kreuz hat so eine Macht und so eine Kraft, uns von dreckigen Sündern, die Feinde Gottes waren, zu Liebhabern Gottes zu machen, die das ganze Paket empfangen werden. Kommen wir dann gleich noch drauf. Er wird uns nämlich alles schenken. Halleluja. Wir sind angenehm gemacht durch den Glauben. Und das bedeutet, Gott will dich in seiner Nähe haben. Vielleicht will kein anderer Mensch nah bei dir sein. Hat vielleicht Gründe, wer weiß. Aber Gott, der Vater, will dich ganz nah an seinem Herzen haben. Wenn ich meine Kinder, wenn die morgens aufstehen, das ist ein Reflex in mir, dass ich die nah zu mir ranhole. Mit unterschiedlichen Reaktionen. Aber sehr oft genießen das die Kinder, einfach nur kurz den Tag zu beginnen auf dem Schoß des Vaters. Und zu hören, wie hast du geschlafen? Alles gut? Küsschen hier, Küsschen da. Und dann, wir müssen uns anziehen. So. Halleluja. Er will dich nah bei sich haben, ohne Leistungsdruck und ohne Erwartungen. Die einzige Erwartung, die Gott hat, ist, dass du ihm vertraust und dich auf ihn einlässt. Das ist Glauben. Und wie gesagt, Glaube ist das gleiche, also hängt mit Gehorsam zusammen, aber da mache ich noch eine extra Predigt drüber. Er möchte nicht, dass wir irgendwie erst was erreicht haben, sondern er nimmt uns an. Er sagt nicht, wenn du so und so was machst, dann bist du 2 Wochen für mich gestorben. So denkt der Vater nicht. Er nimmt dich an. Das, was Christus erfahren hat auf der Erde, die hundertprozentige Annahme Gottes, ist jetzt für dich da. Ach, jetzt kommt noch ein guter Punkt. Geschlecht, Alter, Herkunft, Bildung, Aussehen, Hautfarbe, was auch immer uns natürlicherweise unterscheidet, spielt bei ihm keine Rolle. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das, was uns unterscheidet, wo wir unsere Grenzen ziehen und unsere Klassen aufrecht erhalten und sagen, du gehörst dazu, ja, wie im Kindergarten. Und das wird ja bis ins Erwachsenenalter, bis ins hohe Alter, bis ins Altersheim, ist das ja das gleiche Verhalten. Das ist bei Gott dem Vater nicht. Er hat kein Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person. Ihn interessiert deine natürlichen Gegebenheiten nicht. Wir sind ohne irgendetwas nackt auf diese Welt gekommen und meine Erden ohne irgendetwas nackt vor ihm stehen. Gott will dein Herz. Matthias Brandner, so ein Evangelist, der, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der hat mal gesagt, hast du dich schon mal gefragt, warum du noch nie einen Leichenwagen ohne Anhänger gesehen hast, mit Anhänger gesehen hast? Weil du den ganzen Krempel nicht mitnehmen kannst. Wenn der Leichenwagen kommt, die nehmen nicht noch dein, was weiß ich, dein schönes Auto oder irgendwie deinen gut gepflegten Garten oder sonst irgendwas mit. Es gibt keine Leichenwagen mit Anhänger. Du kommst nackt vor den Leichenbestatter. Genauso kommst du auch nackt vor Gott. Also bild dir nicht zu viel ein über deine Bildung, deinen sozialen Stand oder deine all diese Dinge, die wir eben als Ersatz nehmen für die Liebe des Vaters. Sechstens. Also Gott liebt uns, Gott nimmt uns an und Gott schenkt uns Führung. Ich mag ja das Wort Führung eigentlich, aber wir können auch Leitung dahinter schreiben, wenn ihr irgendwie damit ein Problem habt. Aber Leitung ist nichts anderes als Führung. Wir sind natürlich da ein bisschen vorbelastet aufgrund unserer Geschichte. Gott will unser Führer sein. Und das ist das ist eins der großen Gräuel, die Adolf Hitler oder die schon veranlagt war im nationalsozialistischen Denken davon, dass es einen anderen Führer gibt als Gott allein. Und ich bin so dankbar, dass es in der Kirche damals, in der bekennenden, nennt man das so, bekennende Kirche? In der bekennenden Kirche Leute gab, unter anderem auch in Österreich, die öffentlich von den Kanzeln gesagt haben. Da habe ich mal so eine Doku gesehen. Da war so ein großer evangelischer Jugendtag in Wien und das war kurz nach dem Anschluss des Deutschen Reiches an, Anschluss von Österreich ans Deutsche Reich, so rum war die Geschichte. Ja, Christoph, der ermahnt mich, ich habe jetzt auch gelernt, dass das Ostmark hieß, so, wusste ich nicht. Hatte eine Predigt gehalten und gesagt, geht nach Hause und erzählt euren Eltern, es gibt nur einen Führer und der heißt Jesus Christus und dem folgt nach. Und er musste dann unter Hausarrest bleiben, bis der Krieg zu Ende war. So, Gott ist unser Führer. Er ist der, dem wir gehorsam bis aufs Letzte leisten sollten. Er ist der, dem wir uns weihen können. Wenn Kinder an die Schule gekommen sind, in der Zeit des Nationalsozialismus, haben sie einen Spruch aufgesagt. Und ein Teil dieses Spruches war, ich weihe mein Leben dem Führer, Heil Hitler. Also diese ganze Sprache ist ja übernommen worden aus dem Christlichen. Und nur umgemünzt wurden. Ja, das tausendjährige Reich, das ist was, was in der Bibel steht. Aber gut, jetzt fange ich schon wieder an, irgendwelche Vorträge zu halten. Halleluja. Römer 8, Vers 14. Thomas, du musst mich mal hinweisen auf sowas, wenn ich hier in die Versuchung komme, eine historische, hier kritische Sache zu machen. Römer, ist ja interessant, ja, ich weiß, aber es lenkt ein bisschen ab. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Halleluja. Vielleicht denkst du, das ist doch gar nichts Schönes. Ich will doch selber bestimmen. Okay. Du musst dich wahrscheinlich noch bekehren. Wir haben das Vorrecht, in allen möglichen Situationen, die man sich vorstellen kann, in allen möglichen Krisen, einen Leiter, einen Führer zu haben, der uns beisteht und der uns den Weg zeigt. Und er sagt, daran erkennt man die Söhne Gottes. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das ist nicht etwas, was irgendwie wie so ein Blitz vom Himmel fällt und auf einmal bist du geleitet und du schwebst dahin und kannst nichts mehr kontrollieren. Nein, das ist etwas, wonach man sich ausstreckt. Wonach man fragt. Man steht bereit, bis ein Befehl kommt. Man ist offen und das ist ein guter Moment, am Morgen sich auszurichten für den Tag und zu sagen, Herr, heute will ich unter deiner Führung stehen. Heute möchte ich von dir geleitet werden. Wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich studiere, wenn ich was auch immer, ich möchte geleitet werden von dir. Und es kann sein, dass der Tag völlig stinknormal ist und nichts ist besonders. Aber du standst zur Verfügung. Und dann gibt es wieder Tage, wo auf einmal ein Wort Gottes zu dir kommt. Das ist wie, als ich da saß am Mamaia-Dietrich-Platz und einfach nur am Beten war. Und auf einmal höre ich den Geist des Herrn und er sagt, steh auf, dreh dich um und geh da in diese Richtung. Und dieser Raum, der war für mich, ich habe den nie irgendwie betrachtet oder gesehen, nie bewusst überlegt. Und auf einmal sagt Gott mir, das ist es. Halleluja. Und das hat Gott schon so zum Segen gebraucht, dass wir so viele Menschen, die sonst wahrscheinlich nie, und ich weiß nicht, nie, aber die wahrscheinlich kaum Christen getroffen hätten, auf einmal das Evangelium gehört haben. Halleluja. So, Gott will dich leiten, er will dich führen. Du kannst seiner Leitung 100% vertrauen. Er ist gut. Kein Mensch ist gut. Kein Mensch kann irgendwie sagen, ich bin gut, auch wenn wir das in unserem Sprachgebrauch haben. Du bist ein guter Mann und der hat echt ein gutes Herz und so. Das kann man schon sagen, sagt das, kein Problem. Aber wenn man es ganz genau nimmt, theologisch, geht es nicht. Denn Jesus sagt, niemand ist gut als Gott allein. Niemand ist gut, nur der Vater im Himmel. Und du kannst seiner Führung 100% vertrauen. In seiner Führung ist und seiner Leitung ist kein verstecktes Motiv, wo du irgendwie immer erstmal verdächtigen musst. Moment, warum hat er das jetzt gesagt? Was will der eigentlich? kann ich mich hier drauf verlassen oder will er mich nur in Gefahr begeben? Will er mich ausnutzen oder will er mich irgendwie, ja, und dann kommen diese ganzen Sachen mit rein, die wir aus dem Elternhaus mitbringen und die wir dann auf den Vater übertragen. Wir können an den, oder Gott möchte, dass du an den Punkt kommst, wo du ihm ganz vertraust. Und wo du dann auch weißt, sein Wille, seine Führung, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ja, aber wenn ich das mache, wenn Gott will, dass ich hier zu den Inuits nach Alaska gehen soll, um dort Missionar zu sein, vertraue ihm ganz. Ich betone jetzt ja die seelische Seite, die andere Seite ist, nimm dein Kreuz auf dich. Aber gut, darauf kommen wir heute nicht zu sprechen. Siebtens, er schenkt uns Sicherheit, also damit meine ich innere, aber jetzt nicht die staatliche, ja, also nicht jetzt, dass hier genug Polizei da ist oder sowas, beziehungsweise Frieden. Ja, diese, dass die Polizei da ist, ist übrigens nichts Selbstverständliches. Jesus hat, bevor ans Kreuz gegangen ist, den Jüngern gesagt, nehmt ein Schwert mit euch. Was bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Jetzt bedeutet, nimm ein Schwert mit dir. Überraschung! In einer Zeit, wo es keine Polizei gab und wo jeglicher Weg von Stadt zu Stadt mit großen Gefahren verbunden war. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. So, die hatten ja zu ihrer Sicherheit Schwerter dabei, aber gut. Es war jetzt kein Plädoyer für ein Waffengesetz oder sowas. Frieden. Gott möchte dir eine innere Sicherheit, einen inneren Frieden geben. Das ist etwas, in der Gegenwart eines Vaters sollte man sich immer sicher fühlen. Wenn du einen Vater hattest, vor dem du Angst haben musstest, wo du auf Eierschalen laufen musstest, du brauchst Heilung. Und du wirst wahrscheinlich genau dieses Bild auf den himmlischen Vater projizieren. Wenn ich jetzt ein klein bisschen abweiche von dem, was er mir gesagt hat, dann, boom, das ist nicht Gott der Vater. Das ist nicht unser Vater im Himmel. Er will, dass du dich sicher fühlst. Diese Sicherheit vermittelt Gott der Vater. Und diese Sicherheit hat der Vater für dich. Er sendet sie zu dir. Das ist die Sicherheit, die Jesus hatte. Da steht vor Pontius Pilatus, wusste genau, jetzt werde ich gleich halb zu Tode gefoltert und muss dann noch mein Kreuz schleppen und Nägel durchbohren meine Hände, meine Füße und ich ersticke langsam am Holz. Und er steht vor Pontius Pilatus und sagt, du hättest keine Macht, es sei denn, dass sie dir gegeben worden wäre von meinem Vater. Der Grund, weshalb du Macht über mich hast, ist nur, weil ein Höherer dir das erlaubt. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Er wusste, ich bin sicher. Mein Friede ist nicht davon bestimmt, was um mich rum passiert, selbst wenn sie mich alle umbringen wollen, sondern mein Friede bestimmt Gott selbst. Amen. Habe ich hier noch was? Genau, Galater 4, Vers 6 bis 7. Da heißt es, Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Also unser Leben ist nicht mehr bestimmt durch die Umstände um uns herum. Auch noch nicht mal das, was wir schaffen oder nicht schaffen, sondern er ist davon bestimmt, was Gott der Vater denkt und sagt. Gibt es dieses schöne Lied, ein bisschen wie eine Schlaftablette, wenn man das singt, aber es ist ein sehr schönes Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt, wenn Stürme auch drohen von fern, weiter kann ich den Text nicht. Auf jeden Fall ist dann alles gut, auch wenn, wie? Ja, mein Herz, da haben wir das nicht gesungen vorhin? Halleluja, wir haben das ja vorhin gesungen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Jetzt habe ich gleich gesagt, wie ich das Lied wahrgenommen habe. Danke, Jesus, dass du alles ans Licht bringst. Okay. Halleluja. Jetzt muss ich ein bisschen... Sorry, Thomas. Das ist überhaupt nichts abgesprochen. Danke, Jesus. Okay. Ich werde gleich ganz warm. Achtens. Wir kommen gleich mal schnell zum nächsten Punkt. Achtens. Er versorgt dich. Er bringt in seiner Liebe Versorgung. Gott, der Vater, Gott, der Vater, versorgt dich. Römer Kapitel 8, ich habe es noch aufgeschlagen, Vers 32 heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja. Wenn du jemanden kennst, einen reichen Mann, der Multimilliardär ist, und der gibt seinen Sohn in den Tod für dich, und dann sagst du, du hast zwar mal deinen Sohn für mich in den Tod gegeben, aber könnte ich noch, weiß nicht, 100 Euro haben? Und sagt ja, ich habe dir schon mein Wertvollstes gegeben, hier hast du 100 Euro. Ist jetzt natürlich sehr an Haaren herbeigezogen. Er hat uns mit seinem Sohn alles andere geschenkt. Er hat uns schon das Wertvollste gegeben. Er hat schon nichts vorenthalten. Er steht ganz oben an der Pyramide und dann nach unten das ganze Paket, alles für uns. Er schenkt uns alles mit ihm. Das ist das, was Paulus in Epheser 1 meint. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Da gibt es nichts, was er sagt, nee, das kriegst du nicht. Das heißt, wir dürfen auch hier Frieden haben, egal wie kritisch die Situation aussieht. Gott, der Vater, versorgt mich. Materiell, emotional, in Beziehungen, mit allen möglichen Dingen, egal was du für eine Krise hast, du kannst dich auf ihn verlassen. Er hat dir seinen Sohn geschenkt. Es gibt nichts Wertvolleres, was er dir noch vorenthalten könnte. Das ganze Paket, das du bekommst. Ein Prediger hat mal gesagt, wenn es dir so richtig dreckig geht, der Ort, wo du da hingehst zuallererst, das ist dein Gott. Und das stimmt. Mach ihn doch zu deinem Versorger. Sag doch, Herr, du musst mich versorgen. Vielleicht kennst du Gott, den Versorger, nicht, weil du dich selbst schon ganz gut versorgen kannst. Dann probier doch mal was aus. Begib dich in eine Situation, wo du auf den Versorger angewiesen bist. Ja, wenn du ein gutes Gehalt hast und alles irgendwie geklärt und gesichert ist, klar erlebst du keine Versorgungswunder. Heutzutage, ja, wir sind ganz gut, uns geht's gut. Wir haben mehr als genug. Wir sind reich, Halleluja, aber in der Zeit, wo wir noch nicht so reich, da waren wir auch reich, aber noch nicht so reich, da haben wir Versorgungswunder erlebt. Weil Gott auf uns aufgepasst hat. Und wir brauchten uns nie zu sorgen. Und einmal kamen wir, da waren wir mit Felix, da sind wir zu dritt auf der großen einer Straße in unserer allerersten Wohnung als Ehepaar zusammen. Und dann kamen wir auf einmal in so einen Sorgenstrudel rein. Und der ging immer schneller und ich habe mir den Kopf gemacht und dann sendet Gott ja manchmal alle möglichen Signale und Impulse und ich musste aufs Klo. Und da bin ich aufs Klo gegangen. Und dann habe ich mich in diesem Moment der Stille, ja, in der Stille spricht ja Gott zu uns. Und dann hat mich Gott erinnert an Psalm 37, der schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und da heißt es, ich habe nie den Sohn eines Gerechten um Brot betteln sehen. Niemals. Jetzt verwechselt das mal nicht mit dem Wohlstandsevangelium. Ich habe nicht gesagt, ich habe nie den Sohn eines Gerechten weniger als 5 Jets haben besitzen sehen oder Ferraris. Habe ich nicht gesagt. Gott möchte nicht, dass wir betteln. Gott will unser Versorger sein. Und wenn du ein normaler Vater bist, willst du auch nicht, dass dein Kind bettelt. Wir sind keine Bettler, dass wir vielleicht noch irgendwie Menschen bestürmen müssen. Wir haben einen, der für uns sorgt. Und manchmal passiert uns das, dass wir aufgrund unserer Vergangenheit noch wie in so einer Bettlerhaltung sind. Und dann immer gucken müssen, wann ist jetzt das Obst im Sonderangebot. Und jetzt ist es in der Werbung. Und dann rennen wir und dann sacken wir gleich 5-mal mehr ein. Weil das ist ja 20 Cent günstiger. Ey, das hast du nicht nötig. Du hast einen Versorger. Du brauchst nicht in dieser Ossi-Sparsamkeitshaltung sein. Ja, wir haben erst gestern wieder über die... Ja, ist egal, worüber ich jetzt rede. Ich sag's nicht. Wir brauchen das nicht. Wir sind versorgt. Natürlich hat das mit anderen Sachen auch zu tun. Wenn du dein Geld nur verschwendest in irgendeinem Spielcasino, da wird Gott den Geldhahn zudrehen, Halleluja, um dich auf eine neue Spur zu bringen. Aber so grundsätzlich, so im normalen Leben, können wir auf Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Er sagt, sorgt euch nicht, Matthäus Kapitel 6, macht euch keine Sorgen. Ihr sollt euch nicht darum sorgen, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Gott versorgt die Vögel, hallo, die Vögel. Es gibt, glaube ich, die sind wahrscheinlich sehr wichtig fürs Biosystem und so weiter, aber das sind die Vögel, versorgt er, um die macht sich Gott einen Kopf. Wie viel mehr, sagt er, seid ihr doch wert als die Vögel. Du bist mehr wert als ein Vogel, du bist nicht ein Tier unter vielen, du bist die Krone der Schöpfung, der, den sich Gott ausgesucht hat als Liebhaber, als Sohn, als Tochter. Du bist keine Weiterentwicklung von einem Affen oder sowas. Und bei uns gilt eben nicht gefressen und gefressen werden. Und bei uns gilt eben nicht das Gesetz des Stärkeren. Das, was uns die ganzen Evolutionsleute mit ihrem ganzen perversen Abtreibungszeug auflegen wollen. Okay, neuntens. Das ist der letzte Punkt. Er erzieht uns. Erziehung. Den schneide ich nur noch an, den Punkt könnt ihr mal lesen, in Hebräer Kapitel 12, Vers 4 bis 10. Da heißt es, weil er uns liebt, züchtigt er uns. Wenn ihr nicht gezüchtigt werdet, wenn ihr nicht erzogen werdet, dann seid ihr nicht echt, sagt die Schlachter. Die Elberfelder ist ein bisschen ehrlicher, dann seid ihr Bastarde. Das heißt, uneheliche Kinder, die kein Recht haben, eine Beziehung zum Vater zu haben. Das war früher mal so. Ist auch bei uns noch gar nicht so lange her, dass sowas im gesellschaftlichen Bild vorhanden war. Ich sage jetzt nicht, dass wir dahin zurückkommen sollen. Genau, bitte, legt mich nicht falsch aus. Weil der Vater uns wichtig findet und weil er uns liebt, züchtigt er uns. Erzieht er uns. Um das, was in uns noch im Argen liegt, all die Herzensmotivationen und all die Dinge, was den Stolz angeht und so weiter, alles, was noch in uns drinsteckt, um das rauszuholen. Und wir denken, wenn er uns züchtigt, das steht auch in der Bibelstelle, denken wir, Gott hat uns verlassen, er liebt uns nicht mehr. Aber das ist eine Lüge vom Teufel. Das Gegenteil ist der Fall. Er schickt uns in diese Krisen, weil er uns liebt. Amen. Jana, kannst du nach vorne kommen? Du kannst sitzen bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Vielleicht hat der Heilige Geist jetzt angefangen, da in dir etwas aufzuwühlen, etwas hervorzubringen, wo du merkst, du brauchst es. Zuspruch der Liebe hatten wir vorhin. Ganz am Anfang der Predigt aus Philipper Kapitel 2, Vers 1. Zuspruch der Liebe. Und wir brauchen das alle, das ist ganz klar. Aber vielleicht sitzt du hier und du weißt auf einmal, oder da ist etwas, was du dir vorher nicht bewusst war, und du weißt, ich brauche Zuspruch der Liebe. Vielleicht hast du Angst, dass Gott, der Herr, dich versorgt. Vielleicht hast du Angst, dass du nicht weißt, in was für eine Situation du gebracht wirst, wo du keinen Ausweg weißt, wo du auf dich allein gestellt bist. Vielleicht fühlst du dich abgelehnt, obwohl du aus der Bibel her weißt, Gott, der Vater, nimmt mich an, obwohl du Geschwister um dich hast, die dich angenommen haben, fühlst du dich trotzdem noch abgelehnt. Und was du brauchst, ist ein Zuspruch der Liebe. Was du brauchst, ist, dass der Vater selbst durch seinen Heiligen Geist dich seine Liebe spüren lässt. Und was wir machen, ich werde jetzt kurz beten, dann singen wir ein Lied und dann können wir einfach nochmal vor das ins Licht Gottes treten. Und dann würden wir gern, wenn das dich betrifft, für dich beten und uns Zeit nehmen, dich zu segnen und diesen Zuspruch der Liebe in dich hineinrufen, die Wahrheiten des Wortes Gottes. Vater, wir danken dir. Oh, wie wunderbar ist es, dass wir den Schöpfer des Universums Vater nennen dürfen. Nicht nur Herr, nicht nur Feldherr oder Chef oder sonst irgendwas, sondern der Geist, den du in unsere Herzen gesandt hast, der ruft zusammen mit unserem Geist, aber lieber Vater, in dir wird unsere Seele glücklich und zufrieden. Du bist derjenige, den wir brauchen, Vater. Und wir danken dir, dass du durch Jesus einen Weg bereitet hast, dass wir kommen können im Glauben, dass wir diesen Zugang haben und einfach hinzutreten können und von dir empfangen. Ein Kind gibt seinem Vater nichts. Nichts. Es hat nichts zu geben, außer vielleicht mal aus dem Kindergarten so Kriksel, Kraxel und völlig zackig zerschnitten. Du kannst ihm eh nichts bringen, was ihn beeindruckt. Du kannst ihm eh nichts bringen, um irgendwie seine Gunst zu erweisen. Du kannst auch nicht Geld verdienen. Kein Kind kann Geld verdienen. So viel, dass man sagt, ich kaufe mir die Gunst des Vaters. Nein, er will sie geben. Er will sie dir geben. Heute, hier und jetzt möchte er seine Liebe ausschütten, einmal neu, und möchte sagen, du bist angenommen. Du bist geliebt. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Du bist angenehm gemacht worden in dem Geliebten. Ich führe dich, ich leite dich, ich nehme dich an der Hand. Und da, wo du verlassen wurdest als Kind, werde ich dich niemals verlassen. Niemals verlassen. Wie David sagt, wenn Vater und Mutter mich verlassen, du nimmst mich auf. Und Herr, wir kommen zu dir als deine Kinder. Wir brauchen es, aufgenommen zu werden. Wir haben es nötig, von dir diesen Zuspruch der Liebe zu empfangen. Mach einfach dein Herz auf und werd ehrlich im Licht Gottes. Werd ehrlich vor dem Vater und sag, ich brauche das. Ich brauche das. Nicht der da drüben oder Schwester XY oder Bruder XY hier 5 Reihen weiter, sondern ich brauche es. Dem Herrn will ich folgen. Ich lasse mich